Wir fahren heute Morgen weiter, da wo wir gestern Abend stehen geblieben sind, nämlich in 1. Samuel 2. Das Gebet der Hanna umfasst die Verse 1 bis 10. Und wir wollten nochmals zurückkommen auf gewisse Details, insbesondere in Vers 8. Da spricht Hanna von den Säulen der Erde. Denn des Herrn sind die Säulen der Erde, und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Das sind Stellen, die Anlass geben, dass Leute sagen, seht ihr, in der Bibel haben wir ein veraltetes Weltbild. Man denkt da eine Scheibe, und die Scheibe wird getragen von Säulen, also einfach ein falsches, veraltetes Weltbild. Nun, zuerst sollten wir mal aufschlagen, Jesaja 40. Und da lese ich Verse 21 und 22. Gott spricht: Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken, der die Himmel ausgespannt hat wie einen Schleier und sie ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Es geht mir ganz besonders um den Ausdruck, der da thront über dem Kreis der Erde. Hebräisch, Chuk Haaretz. Und es ist so, das Wort Chuk meint nicht einen zweidimensionalen Kreis, sondern dreidimensional. Es ist auch so, in dem Buch Hiob wird Chuk verwendet zur Beschreibung dieser scheinbaren Himmelskugel bzw. Himmelskuppel. Ich glaube, wenn man den gestirnten Himmel anschaut, hat man den Eindruck, das ist eine Wölbung. Und diese scheinbare Wölbung wird in Jesaja auch mit Chuk bezeichnet. Und damit wird klar, es geht nicht um einen flachen Kreis, sondern eben um eine Kuppel. Das bedeutendste hebräische Wörterbuch im englischsprachigen Raum ist das Wörterbuch von Brick und Driver. Bricks, Brick, Driver, Bricks, BDB abgekürzt. Und das erklärt das Wort Chuk als ein Gewölbe. Vault im Englischen. Also nicht ein flacher Kreis, sondern gewölbt. Und das Wörterbuch von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexicon, auf Seite 249, erklärt Chuk mit Sphere. Und das ist ein englisches Wort für Kugel. Und dann erstaunt es eben nicht, dass zum Beispiel die Castellan-Übersetzung im Spanischen dann auch Reina Valera Gomez und Reina Valera 1909 hat hier übersetzt mit El Globo de la Tierra. Globo? Globus? Die Kugel. Korrekt. Schade, dass man das zu unklar übersetzt hat in der Elbefelder, die ja sonst so genau ist, nur mit Kreis. Man müsste sagen Gewölbe oder Kugel. So wird die Bibel beschrieben, beschreibt die Bibel die Erde. Und wenn wir zurückgehen zu 1. Samuel 2, da wird ja gesprochen von dem Erdkreis, der auf Säulen steht. Und auf sie hat er den Erdkreis gestellt. Da ist es wichtig zu verstehen, im Hebräischen steht hier das Wort Devel. Und Devel bezeichnet nicht etwa eine Scheibe oder etwas mit Kreis, das ist ein deutsches Wort, Erdkreis. Aber Devel bezeichnet einfach das bewohnte Festland der Erde. Entspricht im Neuen Testament dem Wort Oikumene. Das bezeichnet auch das bewohnte Festland der Erde. Nun wird also hier gesagt, das bewohnte Festland sei auf Säulen gestellt. Das hebräische Wort für Säule hier ist Matzuk. Und Matzuk bedeutet Säule oder einfach Grundfeste. Eine Grundlage. Und zwar von der Wurzel her bedeutet es etwas, das geschmolzen wurde. Komisch, also Matzuk meint eine geschmolzene Grundlage. Und nun, wenn wir hier auf der Illustration sehen, wie die Erde aufgebaut ist, so haben wir ganz im Zentrum den inneren Kern. Der ist fest, zu einem großen Teil aus Eisen. Und dann gibt es den äußeren Kern und darauf aufliegend ist dann der untere Mantel und obere Mantel. Hier in der Darstellung ist der Mantel als Einheit beschrieben. Man kann also noch unterscheiden, Untermantel, Obermantel. Und darüber kommt die kristalline Lithosphäre. Und das ist also der Meeresboden und bei den Kontinenten eben das Festland. Und es ist so, dass also diese Lithosphäre und das Festland liegt auf diesem Mantel. Und dieser Mantel ist eben dadurch gekennzeichnet, dass er zähflüssig ist. Es wird immer wieder aufgeschmolzen, wieder verfestigt, aufgeschmolzen, wieder verfestigt. Das ist also die exakte Beschreibung, wie die Erde aufgebaut ist. Der Devel, also das bewohnte Festland, liegt auf dem Mantel und dieser Mantel ist gekennzeichnet eben durch dieses ständige Aufschmelzen und wieder Verfestigen. Also wir können Hannah keinen Fehler nachweisen, aber umso erstaunlicher, wie durch Inspiration alles korrekt beschrieben ist. Hier sehen wir die Kontinente, das Festland und eben die kristalline Unterlage. Die kennzeichnet das Festland und dieses liegt auf diesem Mantel als Stütze. Wir haben in den Versen 7 und 8 noch etwas festzustellen. Oder beziehungsweise Vers 8. Wenn wir aufschlagen, Psalm 112. Psalm 113. Da lese ich Vers 7, der aus dem Staub emporhebt, den Geringen, aus dem Kot erhöht den Armen, um ihn sitzen zu lassen bei den Edlen seines Volkes. Dann stellen wir fest, das ist praktisch der gleiche Wortlaut. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Nun wird aber im Psalm 113 nicht gesagt, wer der Dichter ist. Also, wir können also nicht sagen, wann der Text vom Psalm 113 entstanden ist, ob er schon bestand und Hannah zitiert daraus, oder ob der Psalm 113 später geschrieben worden ist und er zitiert aus dem Gebet von Hannah. Aber jedenfalls müssen wir den Zusammenhang sehen und in dem Zug auch noch den letzten Vers vom Psalm 113. Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen lässt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. Lobt den Herrn. Wenn der Psalm 113 schon bestanden hätte, dann hätte sie allen Grund gehabt, das für sich zu zitieren. Ja? Sie hat es allerdings anders ausgedrückt, in Vers 5, wie wir schon gesehen haben, in der Mitte. Sogar die Unfruchtbare hat 7 geboren und die Kinderreiche ist dahingewelkt. Aber das würde passen, Psalm 113, später von einem Psalmisten in Anspielung an das Gebet von Hanna gedichtet. Und dann noch ein besonderer Hinweis auf Hanna selbst, die Unfruchtbare des Hauses, die eben eine fröhliche Mutter von Söhnen wurde. Nicht nur von einem Sohn, sondern wir haben gesehen, dass sie dann schließlich eben noch 3 weitere Söhne bekam. Sie hat also insgesamt 4 Söhne und noch 2 Mädchen bekommen. Kapitel 2, Vers 21. Und dann möchten wir noch unser Augenmerk richten auf Vers 10. Der Herr, es werden zerschmettert werden, die mit ihm hadern. Über ihnen im Himmel wird er donnern. Der Herr wird richten die Enden der Erde. Hier beschreibt sie das Kommen des Messias in Macht und Herrlichkeit. Es lohnt sich einmal allen Stellen nachzugehen, im Alten und auch im Neuen Testament, wo beschrieben wird, wie der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Es gibt so viele und die Stellen sind derart beeindruckend und ehrfurchtgebietend. Das ist ganz gewaltig und wenn man, ich gebe zum Beispiel an, Jesaja 63, jetzt im Alten Testament, wo das Kommen des Herrn beschrieben wird als Richter der Welt. Oder Jesaja, wir können ein paar Verse anlesen. Jesaja 63, wer ist dieser, der von Edom kommt, von Bozra in hochroten Kleidern? Dieser prächtig in seinem Gewand, der einherzieht in der Größe seiner Kraft. Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältertreters? Ich habe die Kälte allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Und ich blickte umher, da war kein Helfer. Und ich staunte und da war kein Unterstützer. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, er hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meinem Grimm und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Oder Jesaja, einige Kapitel vorher. Zum Beispiel Jesaja 28. Vers 21. Der Herr wird sich aufmachen, wie beim Berg Perazim, wie im Tal bei Gibeon wird er zürnen und sein Werk zu tun, um sein Werk zu tun. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich ist seine Arbeit. Und so haben wir also viele Stellen, zum Beispiel auch noch Jesaja 30, Vers 27. Siehe, der Name des Herrn kommt von fern her. Sein Zorn brennt und der aufsteigende Rauch ist gewaltig. Seine Lippen sind voll Grimm und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Und sein Odem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit einer Schwinge der Nichtigkeit und um einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird, und Freude des Herzens wie diejenigen, die unter Flötenspiel hinziehen, um auf den Berg des Herrn zum Felsen Israels zu kommen. Und der Herr wird hören lassen die Majestät seiner Stimme und sehen lassen das Herabfahren seines Armes mit Zornesschnauben und einer Flamme verzehrenden Feuers, Wolkenbruch und Regenguss und Hagelsteine. Denn vor der Stimme des Herrn wird Assur zerschmettert werden, wenn er mit dem Stock schlägt. Also, Hanna erwähnt das Donnern, nicht wahr? Über ihnen im Himmel wird er donnern. Und hier haben wir Wolkenbruch, Regenguss und Hagelsteine. Und vielleicht noch Jesaja 31, Abvers 4. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen. Wie der Löwe und der junge Löwe, gegen den die Menge der Hirten zusammengerufen wird, um über seinem Raub knurrt, vor ihrer Stimme nicht erschrickt und sich vor ihrem Lärmen nicht ergibt. So wird der Herr der Heerscharen herabsteigen, um auf dem Berg Zion, das ist der Tempelberg, gerade neben dem Ölberg, und auf seinem Hügel Krieg zu führen. Wie schwirrende Vögel, so wird der Herr der Heerscharen Jerusalem beschirmen und erretten, verschonen und befreien. Und so gibt es noch viele, viele weitere Stellen, die sein Kommen beschreiben. Im Neuen Testament möchte ich einfach noch erwähnen, Matthäus 24. Und zwar in Vers 29. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage, also am Ende dieses Weltkrieges von 1260 Tagen, sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, das sind gemeint Meteore, und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Und dann werden alle Stämme des Landes wehklagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Auf den Wolken des Himmels mit Macht und großer Herrlichkeit. Schließlich möchte ich noch hinweisen auf 2 Timotheus 4, wo der Apostel Paulus aus der Todeszelle schreibt, dass jetzt die Zeit seines Abscheidens gekommen ist. Und für ihn liegt die Krone der Gerechtigkeit als Lohn bereit. 2 Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird, an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Der Apostel Paulus sagt, als Belohnung für seinen treuen Dienst und seine treue Nachfolge in seinem Leben, wird der Herr ihm die Krone der Gerechtigkeit geben. Aber das ist nicht nur etwas für ihn. Er sagt, das bekommen alle, die seine Erscheinung lieben. Erscheinung, die Epiphania, das wird nie gebraucht für die Entrückung. Das ist ein typischer Ausdruck für das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit als Richter der Welt. Da wird er gesehen werden von der Welt, wenn er so kommt, wie wir das gelesen haben und noch in vielen anderen Stellen erweitert lesen können. Und da sagt der Apostel Paulus, alle, die diese Erscheinung lieben, Wir werden die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Was ist damit gemeint? Nun, wenn der Herr kommt und er wird absolute Gerechtigkeit in diese Welt bringen, alles, was sich den Geboten Gottes widersetzt, alles, was Hochmut ist gegen Gott, alles wird erniedrigt werden. Wie kann man so eine Beschreibung lieben, wenn man in seinem Leben Sünde ungerichtet stehen lässt? Wenn man sein eigenes Leben nicht ordnet, dann müsste man eigentlich diese Stellen hassen. Darum gibt es Menschen, die hassen solche Beschreibungen. Aber wenn wir uns bewusst sind, jawohl, dann wird wirklich alles in dieser Welt geordnet werden. Es wird nicht mehr die Frage geben, warum greift Gott nicht ein? Warum lässt er das zu? Das ist dann vorbei. Da wird man sagen, ja, er hat es damals zugelassen, weil er noch Gnadenzeit geben wollte, damit die Schuldigen umkehren und gerettet werden. Aber der Tag kommt, wo keine offene Frage mehr möglich sein wird in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes. Aber das kann man nur lieben, wenn man auch bereit ist, sofort in seinem eigenen Leben immer wieder aufzuräumen. Nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Man muss aufräumen. So wie der Apostel Paulus auch sagt in 1. Korinther 11, wenn wir uns selber beurteilten, also uns fragen, ist etwas nicht in Ordnung? Bin ich in einem Zustand, in dem ich würdig zum Abendmahl gehen kann? Es geht dort um das Abendmahl. Wir müssen uns selber beurteilen. Und wenn wir sehen, eben, da ist etwas nicht in Ordnung, dann spricht der Apostel Paulus eben von Selbstgericht. Das heißt, wir müssen unsere Sünden bekennen. Und wenn wir so regelmäßig in unserem Leben aufräumen und die Dinge nicht stehen lassen, dann können wir diese Erscheinung des Herrn lieben. Und solche, die auf diese Art den Weg gehen, die werden einmal die Krone der Gerechtigkeit bekommen. Aber warum dieser lange Exkurs? Nun, wir sehen, Hanna betet und ihr Gebet hat heilsgeschichtliche Dimension. Ihr Blick geht bis zu dem Tag, wo der Herr Jesus kommen wird und alle Gerechtigkeit dann sichtbar werden wird, wo alle Ungerechtigkeit bestraft werden wird. Das gehörte zu ihrem Glauben, Glaubensinhalt. Also eine Frau, die sich für Prophetie interessierte. Und das hat auch ihr Gebetsleben eben geprägt. Sie spricht davon und sie sagt dann auch, der Herr wird richten die Enden der Erde. Die Enden der Erde, das ist ein Ausdruck, der sehr oft in der Bibel vorkommt. Und er bezeichnet von Israel aus gesehen das Land, das Gott als Mittelpunkt betrachtet, in seiner Sichtweise der Erde, das Land am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Afrika und Asien. Das betrachtet er als die Mitte. Und von da aus gesehen, von diesem Land, das er auch den Nabel der Erde nennt, in Ezekiel 38, von da aus sind die am weitesten entfernten Teile des Festlandes, des Tevel, ja, des bewohnten Festlandes, das sind die Enden der Erde. Das kommt sehr oft in der Bibel vor. Und ich habe zum Beispiel in Thailand den Leuten aus den Bergstämmen erklärt, ihr kommt auch in der Bibel vor. Jedes Mal, wenn er steht von den Enden der Erde, dann ist zum Beispiel Thailand gemeint und natürlich auch Philippinen und Indonesien, Australien und Neuseeland und Südamerika, ja, und so weiter. Kein Land ist in der Bibel ohne Bedeutung. Und der Herr wird seine Gerechtigkeit eben dann erweisen über das gesamte Festland der Erde hinweg. Und dann lesen wir, und Macht verleihen seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und ich habe schon erklärt, hebräisch Mashiach, Messias. Und das ist das erste Mal in der Bibel, dass dieses Wort Messias vorkommt. Also in den fünf Büchern Mose ist das Wort Messias für den verheißenen Erlöser noch nicht verwendet. Und auch nicht in Josua und Richter, auch nicht im Buch Hiob, das Mose schon Israel gegeben hatte, und Psalm 90, den er in der Wüstenwanderung am Ende davon geschrieben hat. Das war die Bibel von Hannah, kommt nicht vor. Und sie führt jetzt quasi hier diesen Begriff Messias ein. Natürlich haben wir schon ganz viele messianische Prophezeiungen. Ab 1. Mose 3, Vers 15. Nach dem Sündenfall kündigt Gott an, der Nachkomme, der Same der Frau, wird der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten und dabei eine Todeswunde erleiden. Das ist der erste direkte prophetische Hinweis auf den kommenden Messias. Und dann geht das weiter. Wir haben diese Tage zum Beispiel auch 1. Mose 49, 10 angeschaut, bis das Shiloh kommt, der Friedebringer. Und erst dann wird die nationale Identität Israels als Staat untergehen können. Und so haben wir viele, viele Prophezeiungen bis dahin, aber zum ersten Mal dieser Begriff Messias als Bezeichnung für den verheißenen Erlöser, der gesalbt sein sollte. Nämlich so wie in der Bibel der hohe Priester gesalbt wurde, so wie ein Prophet gesalbt werden konnte, auch in der Geschichte von Elia wird das erwähnt, und wie der König gesalbt wurde, was dann in 1. Samuel ja vorkommt. Saul wird gesalbt und David wird gesalbt. Allerdings ist ein Unterschied bei der Salbung dort. Saul wird gesalbt mit einer Flasche und David in 1. Samuel 16 mit einem Horn. Die Flasche, wenn man sie am Boden wirft, weiß man, was das Symbol ist. Zerbrechlich. Wenn man ein Schofarhorn nimmt, Boden wirft, das ist eben noch intakt. Sein Königtum sollte bestehen, denn er sollte der Vater werden, der Vorvater von dem Messias. Ja, und so sollte also der Messias alles in sich vereinen, gesalbter Priester, gesalbter Prophet und gesalbter König sein. Und wir sehen im ersten Buch Samuel, sind alle diese Dinge wichtig, der Dienst des Propheten Samuel, der Dienst des Hohenpriesters, wir lesen über Eli, aber noch über diverse weitere Hohepriester im ersten Buch Samuel. Und wir lesen dann über die Salbung der Könige. Aber der Messias sollte das alles in sich vereinen. Nun gehen wir weiter in Vers 11. Und Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester. Also dieser ganz kleine Junge ist jetzt da an einem besonderen Ort. Die Mutter hat, wie versprochen, ihn ganz dem Herrn geben wollen. Und dann kommt Vers 12. Und die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Weise der Priester dem Volk gegenüber war so: So oft jemand ein Schlachtopfer opferte, kam der Diener des Priesters, wenn man das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß in das Becken oder in die Schüssel oder in den Kessel oder in den Topf. Alles, was die Gabel heraufbrachte, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Shiloh allen Israeliten, die dahin kamen. Sogar ehe man das Fett räucherte, kam der Diener des Priesters und sprach zu dem Mann, der opferte: Gib Fleisch zum Braten für den Priester. Denn er will kein gekochtes Fleisch von dir annehmen, sondern rohes. Und sprach der Mann zu ihm: Sogleich werden sie das Fett räuchern, dann nimm dir, wie deine Seele begehrt. So sprach er, nein, sondern jetzt sollst du es geben. Und wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Und die Sünde der Jünglinge war sehr groß vor dem Herrn. Denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Und Samuel diente vor dem Herrn ein Knabe, umgürtet mit einem leinenen Ephod. Und seine Mutter machte ihm ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr hinauf, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Schlachtopfer zu opfern. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Nachkommen von dieser Frau anstelle des Geliehenen, das man dem Herrn geliehen hat. Und sie gingen nach Hause. Und der Herr wandte sich Hannah zu, und sie wurde schwanger, und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Und der Knabe Samuel wurde groß bei dem Herrn. Und Eli war sehr alt. Und er hörte alles, was seine Söhne ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr solche Dinge? Denn ich höre diese eure bösen Handlungen vom ganzen Volk. Nicht so, meine Söhne, denn nicht gut ist das Gerücht, das ich höre. Ihr macht das Volk des Herrn übertreten. Wenn ein Mensch gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. Wenn aber ein Mensch gegen den Herrn sündigt, wer wird für ihn bitten? Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war willens, sie zu töten. Und der Knabe Samuel wurde immer größer und angenehmer, sowohl bei dem Herrn als auch bei den Menschen. Also wir sehen, dieser kleine Samuel wurde an einen Ort gebracht, wo man sagen könnte, wunderbar, der ist so in der besonderen Gegenwart des Herrn und darf da jetzt schon als kleiner Junge dienen. Aber der Bibeltext macht uns klar, ab Vers 12, der Ort, wo Gott wohnte in der Mitte Israels, war ein ganz gefährlicher Ort. Denn da gab es ganz gefährliche Leute. Und das ist schon schrecklich, wenn eine Gemeinde, der Ort, wo man die Gegenwart des Herrn in besonderer Weise erleben kann, wenn das der Ort ist, der für gewisse Menschen ein gefährlicher Ort ist. Weil da Leute sind, die echt Verderben und Verführung bringen. Und das ist genau diese Situation hier. Und wenn man sich überlegt, dieser kleine Junge und so gefährlichen Leuten jetzt ausgesetzt. Was wird aus diesem Jungen? Ich muss immer wieder daran denken, als ich ein Kind war, hörte ich meine Mutter immer wieder sagen, wir hatten eine damals sehr bekannte Komposition von einem Schweizer Komponisten uns angehört. Er hat die Weihnachtsgeschichte vertont, sogenannte Zellerweihnacht. Und da kommt ein Lied vor, wo es heißt, das ganze Schweizerdeutsch. Ein Schweizer Komponist, der Schweizerdeutsch vertont hat. Und da heißt es, keine Mutter weiß, was aus ihrem Kind mal wird. Und sie hat gesagt, ja, wirklich, so ist es. Keine Mutter weiß, was aus einem Kind wird. Wir haben es nicht in der Hand. Und das muss ja auch eine Sorge sein für diese Hannah. Ich habe ihn dem Herrn gegeben, aber der Ort ist ganz gefährlich. Und so ist es auch mit unseren Kindern. Wir haben ja gestern gesehen, man muss ab der Geburt beginnen, in kleinen Schritten und immer mehr loszulassen. Und in ihrem Fall war es sogar so, dass sie in einem sehr zarten Alter Samuel loslassen musste und die Sorge, was wird aus ihm. Aber wir sehen diese Mutter, die vor der Geburt schon für das Kind gebetet hat, darf erleben, wie dieser kleine Junge sogar in einer solch schlimmen Umgebung bewahrt bleibt und ein treuer Mann Gottes wird. Ja, wir sehen, wie hier auf der Folie ausgeführt, Verse 12 bis 17 zeigen diese beiden Söhne Elis, die haben den Opferdienst geschändet. Das waren wirklich Fleischfresser. Und das war ein echtes Problem. Ich meine, wir haben diese Tage auch ein bisschen darüber nachgedacht, über Fleischessen und Gemüseessen und so, ja. Und die Hanna, die gar keinen Hunger hatte, um da Fleisch zu essen in Shiloh. Aber das ist alles etwas anderes als Fleisch fressen, wie die. Und es wurde ihnen zur Sünde. Und wir haben ein weiteres Beispiel, wo man sieht, wie Feinschmeckerei kann zur Sünde führen. Wir denken an den alten Isaak. Er hatte kaum mehr die Möglichkeit, etwas mit den Augen wahrzunehmen, aber das war auch ein Bild davon, wie er im Alter seinen geistlichen Durchblick verloren hatte. Und da wollte er Esau segnen, obwohl er ja wusste, das war ja prophetisch schon längst offenbart, nicht Esau wird das Erstgeburtsrecht bekommen, sondern der Jüngere, Jakob, weil Gott es so gewählt hatte. Er geht da nicht darüber hinweg. Es ist ja die Gewohnheit, dass der Älteste bekommt das Erstgeburtsrecht. Und dann sagt er, bevor ich dich segne, möchte ich noch ein gutes Stück Fleisch. Und du weißt ja, wie ich es liebe. Und Esau geht auf die Jagd. Aber wirklich, diese Liebe für, aber eben übertriebene Liebe, das hat Isaak in die ganz falsche Richtung gebracht. Ja, so ein Beispiel. Und hier eben auch. Und die haben also richtig das geschändet, wenn wir denken, dass es ging ja da um das Friedensopfer. Das Opfer nach 3. Mose 3, wo ein Teil für Gott geräuchert wurde. Und das ist ja das Wichtigste. Das, was Gott bekommt von dem Opfer. Darum gab es ja Israeliten, die haben sich dann gewehrt, wenn dieser freche Priesterdiener kam mit dieser riesigen Gabel. Haben sie gesagt, Vers 16, sogleich werden sie das Fett räuchern. Dann nimm dir, wie deine Seele begehrt. Also zuerst, wie in 3. Mose 3 vorgeschrieben, diese Teile des Opfers, die werden für Gott verbrannt. Und dann dürfen eben auch die, die das Opfer bringen, davon essen. Nein, ihnen ist das völlig egal, was Gott gesagt hat darüber. Und warum hat er das Friedensopfer gegeben? Gott wollte damit zeigen, aufgrund des Opfers des Messias, wenn er einmal kommen wird, können Menschen in die Gemeinschaft mit Gott gebracht werden. Und Menschen können untereinander Gemeinschaft haben. Und was ist der Inhalt der Gemeinschaft? Das Opfer des Herrn Jesus. Also dieses Friedensopfer spricht von der Gemeinschaft der Erlösten mit Gott und untereinander. Und das ist das, was in 1. Johannes beschrieben wird, Quelle von höchster Freude. Ich lese aus 1. Johannes 1, Vers 3. Da schreibt der Apostel und macht sich mit den anderen Aposteln eins. Darum sagt er wir. Wir Augenzeugen. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit unsere Freude völlig sei. Die Gemeinschaft mit dem Vater und die Gemeinschaft untereinander. Und der Inhalt ist eben die Liebe Gottes, das Opfer von Golgatha, der Herr Jesus selbst. Und Johannes sagt, dies führt zu völliger Freude. Ja, darauf wies das Friedensopfer hin und diese Gottlosen gingen einfach darüber hinweg. Und für sie war das einfach das Mittel zum Fraß. Und ich möchte noch darauf hinweisen, die haben also dieses Fleisch im Übermaß für sich gesammelt. Und Eli hatte letztlich auch einen Profit davon. Und schauen wir mal, wie der Mann stirbt. Als 98-Jähriger in 1. Samuel 4, da wird ihm eine furchtbare Botschaft gebracht, die ihn erschüttert. Und es heißt in Kapitel 4, Vers 18, von diesem Mann, dessen Augen zu dem Zeitpunkt erstarrt waren, sagt Vers 15 und dann Vers 18, und es geschah, als er die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Seite des Tores und brach das Genick und starb. Denn der Mann war alt und schwer. Und er hatte Israel 40 Jahre gerichtet. 98-jähriger Mann, und der war übergewichtig. Aber nicht, es gibt verschiedene Gründe, warum man übergewichtig sein kann. Und da kann man gar nichts dafür. Und darum ist es so übel, wenn Leute einfach ein Urteil fällen und die verstehen gar nicht, was dahinter ist. Aber es gibt Übergewichtigkeit durch Schuld. Und dieser Mann war so schwer, weil er so viel Fleisch gegessen hat. Das hat halt Kalorien. Mehr als Gemüse. Daniel und seine Freunde, die mussten sehr viel Gemüse essen, damit sie mithalten konnten mit den anderen Jungs, die Rindfleisch aßen in Babylon. Aber der war so schwer, und dieses Gewicht hat natürlich bei diesem Todesfall mitgeholfen, dass dieser Mann richtig so wie ein Sack zusammenbricht und sich das Genick bricht. Ja, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und fahren dann weiter.